Naturschutz und nukleare Sicherheit. Wir starten in den heutigen Tag mit unserem Fachgespräch. Und ich habe für dieses Fachgespräch heute den Vorsitz inne, weil Herr Vorsitzender Herr Beutin erkrankt ist und der stellvertretende Vorsitzende Herr Tews verhindert ist. Und dann die dienstälteste Abgeordnete, die Leitung übernimmt. Das wird nur bei dem Fachgespräch der Fall sein. Die Obleuterunde und die formale Ausschusssitzung wird dann wieder Herr Tews übernehmen. Die heutige öffentliche Sitzung zum Fachgespräch bezieht sich auf die umwelt- und naturschutzrechtlichen Aspekte des Gesetzentwurfs der Bundesregierung, das heißt Entwurf eines Infrastrukturzukunftsgesetzes auf der Bundestagsdrucksache 21/4099. Das heißt, wir kümmern uns um die Auswirkungen auf Umwelt und Natur dieses Gesetzentwurfs. Die Vorlage wird morgen im Plenum in erster Lesung beraten und an die Ausschüsse überwiesen. Ich gehe davon aus, dass das federführend an den Verkehrsausschuss passiert und zur Mitberatung an den Umweltausschuss, da dieser Gesetzentwurf sehr relevante Auswirkungen auf die Schutzgüter, für die unser Ausschuss verantwortlich ist, hat. Ich möchte zunächst alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer herzlich begrüßen, insbesondere Frau parlamentarische Staatssekretärin Schwarze-Lühr-Sütter, aber dann natürlich unsere Sachverständigen. Das Fachgespräch ist öffentlich, wird übertragen und ist im Nachhinein auch unter bundestag.de abrufbar. Insoweit möchte ich auch alle Zuschauerinnen, die die Sitzung heute verfolgen, herzlich begrüßen. Also hier im Saal als auch im Netz. Um einen störungsfreien Ablauf zu gewährleisten, möchte ich darauf hinweisen, dass alle Mikrofone immer stumm geschaltet sein müssen, wenn Sie nicht sprechen. Das gilt auch für Sie, liebe Sachverständige. Andernfalls haben wir Störungen und können die Zuschauer unseren Ausführungen nicht folgen. Auch bitte ich darum, dass Abgeordnete und Sachverständige, die sich digital zugeschaltet haben, ihre Kameras und Mikrofone anschalten. Das heißt, das Sekretariat wird Bild und Mikrofone ausschalten, falls es notwendig ist. Entschuldigung, nur Abgeordnete und Sachverständige, die sich digital zugeschaltet haben, mögen ihre Kameras bitte anschalten. Und ich möchte jetzt für unsere 6 Sachverständigen einleiten in der Reihenfolge, in der Sie auf der Sachverständigenliste aufgeführt sind. Ich möchte Sie kurz vorstellen. Als erstes Helmut Rieger, Landratsamt Calw und heute hier, um uns die kommunale Ebene nahezubringen. Zweitens Frau Nina Kaden, Leiterin Bereich Infrastruktur Umweltrecht bei der Deutschen Bahn AG. Herzlich willkommen. Als drittens Professor Dr. Jörg Biesemann, der uns digital zugeschaltet ist. Auch an Sie herzlich willkommen. Dann Frau Professor Dr. Sabine Schlacke, häufiger hier herzlich willkommen, für den Lehrstuhl für öffentliches Recht, insbesondere Verwaltungs- und Umweltrecht der Universität Greifswald. Als nächstes Frau Dr. Christina von Haaren und für das Leibniz-Institut herzlich willkommen auch an Sie. Und als letztes in der Liste natürlich nur Dr. Cornelia Niklas, Leiterin Abteilung Recht, Deutsche Umwelthilfe. Soweit sind das die benannten Sachverständigen. Uns liegen, ich glaube, 3 Stellungnahmen schriftlich im Vorfeld zu. Aber möglicherweise gibt es auch im Nachhinein dann noch Zusammenfassungen. Von der Sitzung soll ein Wortprotokoll angefertigt werden. Ich gehe davon aus, dass es dazu keinen Widerspruch gibt. Das ist der Fall. Dann ist es so beschlossen. Zuerst werden nun die Sachverständigen um ein kurzes einleitendes Statement von jeweils 3 Minuten gebeten. Im Anschluss werden wir 2 Diskussionsrunden haben. Sie kennen das Verfahren, dass jede der 5 Fraktionen insgesamt 5 Minuten Zeit pro Fragerunde hat und diese 5 Minuten dann sowohl für die Frage als auch für die Ausführungen der befragten Sachverständigen gilt. Ich bitte meine Kolleginnen und Kollegen nach Aufruf ihrer Fraktion, dann zunächst den Namen jeweils zu nennen und vor allem den Namen der oder des Sachverständigen zu nennen, an den Sie die Fragen stellen möchten, damit die Sachverständigen dann gleich beginnen können. Und wir werden auf die Zeit achten, auf die 5 Minuten. Sie haben die Uhr im Blick, hoffe ich. Die Zeit beginnt zu laufen, wenn die oder der Abgeordnete beginnt, die Fragen zu stellen. Und Sie sehen durch das Runterlaufen dann, wie viel Zeit Sie Ihrem Sachverständigen zur Beantwortung übrig lassen. Ich gehe davon aus, dass 2 Diskussionsrunden bis ca. 10.45 Uhr möglich sind. Die Reihenfolge der Rednerinnen und Redner entspricht der Reihenfolge auf der Sachverständigenliste. Und ich bitte Sie, wahrscheinlich noch häufiger im Laufe des Vormittages die Redezeit im Blick zu behalten, damit wir auch die 2 Runden schaffen. Damit sind wir am Ende meiner Vorabausführungen. Und ich bitte Herr Rieger als Erstes mit seinem Statement zu beginnen.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, liebe Frau Staatssekretärin, meine Damen und Herren Abgeordneten. Nach 14 Jahren Planungs- und Bauzeit haben wir im vergangenen Monat die Hermann-Hesse-Bahn, eine Nebenstrecke im Landkreis Calw, reaktiviert. Mit 18,5 Kilometer Schienen, 2 Bestandstunnel und einem Neubautunnel ist sie ein infrastrukturelles Großprojekt für unsere Region in Baden-Württemberg. Meine Damen und Herren, sie zeigt aber auch, warum eine praxistaugliche Gesetzgebung wir benötigen. Die Verfahren waren zu lang, zu komplex und viel zu umfangreich und damit auch viel zu teuer. Von 240 Millionen Euro Gesamtkosten mussten wir über 85 Millionen Euro für den Umweltschutz und Artenschutz ausgeben. Ein EU-Beteiligungsverfahren hat 6 Jahre und das gesamte Planfeststellungsverfahren 9 Jahre gedauert. 9 Jahre. Wenn wir unsere Infrastruktur in Deutschland nur annähernd auf das Niveau des 21. Jahrhunderts bringen wollen, müssen wir schneller planen, bauen und vor allem die behördlichen Verfahren deutlich beschleunigen. Wir brauchen dringend eine Vereinfachung, schwäbisch gesagt eine Entschlackung, wusste ich nicht, dass die Frau Schlacke da ist, der gesetzlichen Vorgaben. Das geplante Infrastrukturzukunftsgesetz ist im Grunde gut und setzt auf Verfahrensbeschleunigung. Das ist richtig. Besonders hervorheben möchte ich folgende Punkte. Die Einführung eines komplett digitalisierten Planfeststellungsverfahrens. Diese Verfahren müssen deutlich gestrafft und vor allem zeitlich begrenzt werden. Hier sollte meines Erachtens eine Genehmigungsfiktion auf 3 Jahre greifen. Das bedeutet eine deutliche Effizienzsteigerung und kein aufwendiges, und jetzt sage ich es ganz bewusst, typisch deutsches Mikromanagement. Die geplante Gleichrangigkeit von Ersatzzahlungen und Ausgleichsmaßnahmen ist eine sinnvolle und auch praxistaugliche Ergänzung. Ich verweise hier auf das Landeswaldgesetz in Baden-Württemberg, wo das seit vielen Jahren bereits angewandt wird. Die Reduzierung von Umweltverträglichkeitsprüfungen, Pflichten ist auch notwendig. Diese sollte noch deutlicher gefasst werden. Ich rege an, zum Beispiel Maßnahmen generell auf ein europarechtliches Mindestmaß zu reduzieren und nicht wieder deutschlandweit Maßstäbe draufzusetzen. Ein Populationsschutz sollte sein statt Individualschutz. Um Verfahren zu beschleunigen, müssen wir von kleinteiligen und aufwendigen Individualschutz wegkommen und uns auf Populationen konzentrieren. Verbandsklagerecht deutlich abschaffen. Solche Verfahren verursachen langjährige Verzögerungen. Meine Damen und Herren, die Hermann-Hesse-Bahn macht deutlich, wir müssen beides ins Gleichgewicht bringen, Umwelt- und Naturschutz und leistungsfähige moderne Infrastruktur schaffen. Infrastruktur statt Stillstand. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank auch für das fast punktgenaue Ende des Eingangsstatements. Frau Dr. Kaden, Sie sind die Nächste.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung. Ich nehme gern zu diesem sehr gelungenen Gesetzentwurf Stellung, konkret zu 3 umweltrechtlichen Regelungen. Erstens begrüßen wir es sehr, dass die Prüfung der raumordnungsrechtlichen Gesichtspunkte künftig ins Planfeststellungsverfahren integriert wird, also einer Behörde und Damit entfällt ein gesondertes Verfahren, das jetzt der Planfeststellung vorgelagert ist und durch die Landesbehörden geführt wird. Wir veranschlagen bei der Bahn im Schnitt 24 Monate allein für dieses Raumordnungsverfahren. Aber zum Beispiel für Hannover-Bielefeld gehen wir von über 9 Jahren aus. Wir bemühen uns schon seit 5 Jahren um eine Antragskonferenz. Die Raumordnungsbehörden der Länder sind bisweilen anspruchsvoll, heterogen und unterliegen starkem politischen Einfluss. Künftig würden diese Behörden ihre ja bestehenbleibenden Belange bei der Planfeststellungsbehörde als Träger öffentlicher Belange einbringen. Es gingen keine rechtlichen Prüfungsmaßstäbe verloren. Das könnte eine deutliche Beschleunigung bewirken. Deswegen sehen wir bei diesem Punkt auch nur kritisch, dass die Länder diese Widerspruchsmöglichkeit haben und im Einzelfall doch wieder eine Raumverträglichkeitsprüfung durchführen können. Zweitens begrüßen wir es natürlich auch, dass Deutschland endlich sein UVP-Recht 1:1 an die europäischen Vorgaben anpassen möchte. Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist bekanntermaßen ja nur ein bestandsaufnehmender Bericht. Da ist kein Umweltstandard enthalten und auch keine Zulassung. Deshalb wird durch diese Änderung auch kein Umweltstandard gesenkt. Wir bei der Bahn erwarten vor allen Dingen, dass sogenannte UVP-Vorprüfungen, zum Beispiel für Lärmschutzwände oder kurze Elektrifizierungen, entfallen. Wir gehen davon aus, dass ungefähr der gleiche Prozentsatz unserer Bahnprojekte, 5,5%, dann auch wirklich in einer UVP landen sozusagen. Drittens begrüßen wir sehr die Möglichkeit im Bundesnaturschutzgesetz, dass die Ersatzzahlung und die Realkompensation gleichgestellt sind. Das bedeutet für uns eine erhebliche Verzögerung zu Beginn der Projekte, denn die Flächensuche ist unglaublich schwierig geworden und sehr zeitraubend. Der Gesetzentwurf ermöglicht es jetzt, die gleichen Aufgaben wie bisher nur bei jemand anders zu allokieren, nämlich dem, der viel mehr davon versteht als die Bahn. Die Realkompensation soll die Fachbehörde machen. Die kann dann auch bündeln, die Kompensationsbedarfe verschiedener Vorhabenträger und kann damit möglicherweise sogar den Artenschutz qualitativ anheben, weil sie zentral steuern kann. Damit das gelingt, muss man aber zugegebenermaßen auf der untergesetzlichen praktischen Ausgestaltung aufpassen, dass die Geldzahlungen auskömmlich sind, die Behörde ordentlich ausgestattet ist. Auch mit dieser Änderung, wie mit den beiden anderen, kein Umweltstandard gelockert oder überhaupt nur angefasst. Und ganz zum Schluss noch, gerade beim Naturschutz bleibt es ja beim Vorrang der Vermeidung. Die Rekultivierung auch bauzeitlich beanspruchter Flächen ist weiterhin erforderlich. Das macht nur jemand, der kompetenter ist. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für diese Stellungnahme, Frau Dr. Kaden. Jetzt ist Herr Professor Dr. Jörg Biesemann, der uns online zugeschaltet ist, an der Reihe. Einen Moment bitte, wir haben noch keinen Ton. Sie müssen vielleicht Ihr eigenes Mikrofon noch entstummen. Haben Sie angeschaltet? Probieren Sie es bitte noch mal. Nein, wir haben noch keinen Ton. Wir gehen davon aus, dass es an Ihrem Gerät noch liegt. Wir haben Sie hier bei uns entstummt. Können Sie noch mal schauen? Nein, wir können Sie immer noch nicht hören. Dann würde ich vorschlagen, Sie wählen sich noch mal neu ein und wir überspringen Sie an dieser Stelle und fahren mit Frau Professor Schlacke von der Uni Greifswald fort.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, sehr geehrte Damen und Herren, der Entwurf des Infrastrukturzukunftsgesetzes verfolgt das Ziel, Infrastrukturprojekte schneller zu realisieren. Aus umwelt- und naturschutzrechtlicher Sicht bewirkt er jedoch weit mehr als bloße Verfahrensbeschleunigung und Vereinfachung. Er führt zu einer materiellen Absenkung des naturschutzrechtlichen Schutzniveaus. Erstens, die extensive Ausweisung zahlreicher Infrastrukturvorhaben als im überragenden öffentlichen Interesse liegend, verschiebt systematisch die Abwägung zu Lasten von Umwelt- und Naturschutzbelangen. Diese Vorrangregelung ist nicht nur eine Gewichtungs- oder Interpretationshilfe, sondern prägt das behördliche und gerichtliche Entscheiden, die behördlichen und gerichtlichen Entscheidungen vor. Naturschutzbelange werden sich künftig regelmäßig nur noch in atypischen Ausnahmefällen durchsetzen. Besonders deutlich wird dies im Artenschutz- und FFH-Recht. Zwar bleiben die Prüfungen formal bestehen, doch das für eine Ausnahme erforderliche überwiegende öffentliche Interesse wird gesetzlich vorweggenommen. Das führt faktisch zu einer Umkehr des bisherigen Regelausnahmeverhältnisses und erleichtert die Zulassung umweltbelastender Infrastrukturvorhaben erheblich. Zweitens sieht der Gesetzentwurf vor, Ersatzgeldzahlungen und Realkompensation im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung gleichzustellen. Damit würde ein seit Jahrzehnten tragendes Prinzip aufgegeben. Eingriffe sollen grundsätzlich real ausgeglichen oder ersetzt werden. Künftig könnte stattdessen regelmäßig Geld gezahlt werden. Wann, wo und in welcher Weise dieses Geld tatsächlich zu ökologisch gleichwertigen Maßnahmen führt, bleibt unklar. Die Verantwortung würde vom Vorhabenträger auf das Umweltministerium, Bundesumweltministerium verlagert, ohne dass hierfür Personal oder Vollzugsstrukturen jedenfalls nach meinem Wissen vorhanden wären. Im Ergebnis droht eine strukturelle Aushöhlung der Eingriffsregelung und eine deutliche Absenkung des Naturschutzniveaus. Ferner müsste auch für die Bestimmung der Höhe des Ersatzgeldes ja bestimmt werden, wie der Eingriff aussieht, und er müsste geprüft werden. Insofern stellt sich die Frage, ob dadurch überhaupt ein Beschleunigungseffekt erzielt werden kann. Drittens. Soll bei zentralen Infrastrukturvorhaben grundsätzlich auf eine Raumverträglichkeitsprüfung verzichtet werden? Gerade diese vorgelagerte Prüfung dient jedoch dazu, Konflikte frühzeitig zu erkennen und Alternativen ernsthaft zu prüfen. Ihr Wegfall konzentriert sämtliche Konflikte auf das spätere Zulassungsverfahren. Ein tatsächlicher Beschleunigungseffekt ist nicht überzeugend belegt. Ein Satz noch: In der Gesamtschau zeichnet sich aus meiner Sicht ein Systemwechsel ab. Die Beschleunigung von Infrastrukturvorhaben erhält strukturellen Vorrang vor Umwelt- und Naturschutzbelangen. Und das wirft nicht nur unionsrechtliche, sondern auch verfassungsrechtliche Bedenken und Zweifel auf. Artikel 20a verpflichtet, Grundgesetz verpflichtet den Staat zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. Eine kumulative Schutzstandardabsenkung könnte gegen ein verfassungsrechtliches Rückschritts- bzw. Verschlechterungsverbot verstoßen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch für diese Stellungnahme. Herr Professor Biesemann, jetzt kommt der Techniker gerade herein. Ich würde vorschlagen, dass wir trotzdem mit der nächsten Sachverständigen noch fortfahren, Frau Dr. Christina von Haaren, weil wir offensichtlich hier das technische Problem haben. Es liegt nicht an Ihrer Technik. Der Kollege wird sich das jetzt anschauen, und ich hoffe, dass wir Sie danach mit Ihrem Statement aufrufen können. Dann möchte ich aber jetzt zuerst Frau von Haaren bitten.
Meine Damen und Herren, der vorgelegte Entwurf des Infrastrukturzukunftsgesetzes sieht erhebliche Zweifel an der Beschleunigungswirkung dieses Projektes, wenn man jedenfalls auch die Implementierbarkeit, die Vollziehbarkeit des Gesetzes mit berücksichtigt. Auf jeden Fall droht aber eine ganz erhebliche Reduzierung des Niveaus von Natur- und Umweltschutz, aber auch der Öffentlichkeitsbeteiligung und der Akzeptanzschaffung in der Bevölkerung. Was sind die Hauptursachen, die ich hier hervorheben möchte? Zum einen das Anfassen der Eingriffsregelung. Die Eingriffsregelung ist ein seit 50 Jahren bewährtes Instrument des Natur- und Umweltschutzes, die gerade den Schwerpunkt auf die Kompensation vor Ort, die materielle Kompensation vor Ort legt, um damit die Naturhaushaltsfunktionen, die örtlich gegeben sind, tatsächlich auszugleichen. Und es ist nicht egal, wo das passiert, wo zum Beispiel bioklimatische Funktionen kompensiert werden. Und gleichzeitig dient sie damit einem Nutzen-Lastenausgleich vor Ort, der für die Bevölkerung von großer Bedeutung ist und Akzeptanz schafft. Der Übergang in die Ersatzgeldzahlung stellt dieses bewährte Prinzip grundlegend in Frage. Derzeit ist es so, er verhindert nicht nur den ökologischen Ausgleich vor Ort, sondern er wird auch erhebliche Vollzugsprobleme mit sich bringen. Und zwar aus folgenden Gründen. Derzeit sind die Kompensationsmaßnahmen Teil der Zulassungsbeschlüsse der Vorhaben. Damit gewinnen sie auch an Rechtswirksamkeit. Und das ist eine Voraussetzung, dass überhaupt Maßnahmen umgesetzt werden und Flächen auch akquiriert werden können überhaupt. Ohne diesen Rechtsmechanismus im Hintergrund ist es für den Naturschutz, egal welche Institution das in Zukunft machen soll, extrem schwierig, überhaupt an Flächen zu kommen, auf dem stark umkämpften Flächenmarkt. Sie können Stiftungen fragen, die zielgerichtet Flächen aufkaufen wollen. Es ist sehr schwierig. Nur ein Wort noch zur UVP, zur Aussetzung der UVP bei eilbedürftigen Projekten. Es wird, glaube ich, im Vollzug erhebliche Probleme geben, weil ja gleichzeitig gesagt wird, die Ziele der UVP sind trotzdem zu verwirklichen. Was soll eine Behörde, verfahrensleitende Behörde, mit dieser Aussage anfangen? Und dass die EU-Richtlinie für diese Ausnahmen setzt extrem enge Grenzen und die Eilbedürftigkeit von Projekten ist nicht darunter. Schließlich wird mit der UVP auch die Öffentlichkeitsbeteiligung ausgesetzt. Das bringt Akzeptanzdefizite mit sich, die wir noch gar nicht vorhersehen können. Und ich möchte an Sie appellieren, mit den Bundesprojekten, Bahn oder den großen Infrastrukturprojekten, geht der Bund quasi voraus mit dem Abbau von Umweltstandards. Wie soll man Vorhabenträger aus der Praxis noch davon überzeugen, diese Standards einzuhalten? Danke.
Ja, vielen Dank auch für dieses Statement. Jetzt, Herr Biesemann, würde ich Sie bitten, einen neuen Versuch zu starten. Die Technik sollte jetzt hoffentlich funktionieren.
Können Sie mich hören?
Jetzt hören wir Sie klar und deutlich.
Wunderbar, vielen Dank. Ja, guten Tag. Gesetze und Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur eines Landes, eines Gemeinwesens oder einer Volkswirtschaft sind nun mal zunächst unabdingbare Notwendigkeiten. Zur Erhaltung und Verbesserung der Standortqualität eines Industrielandes und zur Vermeidung einer weiteren Deindustrialisierung. Abwanderung der Industrie in sogenannte Best-Cost-Gebiete und kompletten Verlust der Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft oder eines Gemeinwesens. Das heißt also, dieser, soweit ich den Gesetzentwurf hier richtig verstehe, richtet er sich gegen Stagnation, Rezession und minimales Wachstum, aber im Einklang mit einem Umweltschutz, der mit Augenmaß passieren soll. Dies unterscheidet ein Industrieland gemeinhin auch von einem Schwellen- oder Entwicklungsland. Dieser Grundsatz sollte eigentlich ein gemeinsames Verständnis aller Beteiligten sein, weil auch sämtliche Wohlfahrtseffekte und Leistungen für die Bürger in diesem Land von der Wettbewerbsfähigkeit abhängen. Oder ganz einfach ausgedrückt, wo es keine Einnahmen gibt durch eine bestehende, funktionierende Infrastruktur, kann auch nichts ausgegeben werden. Und mir fehlt in dem gesamten 182 Seiten starken Papier da der grüne oder rote Faden. Deshalb muss beim vorliegenden Gesetzentwurf sehr genau geprüft werden, wie solche Punkte wie Gegenfinanzierung, Investitionsrechnungen oder neue steuerliche Belastungen für Bürger und Unternehmen aussehen oder bereits berechnet worden sind. Ich kann dazu leider nichts in den 182 Seiten finden. Was sind die Quellen der Finanzierung? Oder müssen in anderen Bereichen ernsthafte Sparmaßnahmen getroffen werden? Dies sind wichtige Fragen, ob das geplante Gesetz auch die erhofften Wirkungen langfristig zur Standortsicherung hat oder nicht. Weil das Thema Planungssicherheit, schnellere Planung, Bürokratieabbau etc. pp. Wird seit Jahrzehnten von den immer gleichen Personen diskutiert. Aber was ist passiert? Und diese Frage sollte man auch objektiv stellen können und diskutieren. Ein Beispiel: Das einstige Wirtschaftswunderland Deutschland wird mehr und mehr zur Zentralverwaltungswirtschaft umgebaut. Wie weit dies bereits fortgeschritten ist, lässt sich aus dem 30. Subventionsbericht der Bundesregierung herauslesen. Das sind alleine 637 Seiten Papier, wofür der Staat Finanzhilfen gezahlt hat. Steigen auch die Subventionen im Bereich Verkehr von 5,5 auf 8,2 Milliarden Euro. Doch dabei geht es nicht um neue Straßen oder so notwendige Brückensanierung, sondern um Finanzhilfen zur Errichtung von Tank- und Ladeinfrastruktur und die Zuschüsse für Anschaffung von Nutzfahrzeugen und Bussen mit alternativen sogenannten klimaschonenden Antrieben. Also E-Mobile, die teuer sind, sich nicht rechnen, sollen so in den Markt gedrückt werden. Dazu finde ich leider in der Drucksache 8725 kein Wort. Vielen Dank.
Vielen Dank. Sie können den Gong nicht hören, aber Sie waren auch sehr gut in der Zeit. Herzlichen Dank dafür. Dann kommen wir damit zu unserer letzten Sachverständigen beim Eingangsstatement, Frau Dr. Niklas von der Umwelthilfe.
Ja, vielen Dank. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Anwesende. Die Deutsche Umwelthilfe begrüßt die Absicht der Bundesregierung, die Effizienz von Planungs- und Genehmigungsverfahren zu steigern. Mit dem vorliegenden Entwurf für ein Infrastruktur-Zukunftsgesetz beabsichtigt die Bundesregierung, die Zulassung einer großen Bandbreite von Infrastrukturprojekten zu beschleunigen. Hierfür soll Verfahrensrecht weiter abgeschwächt und sollen Rechtsschutzmöglichkeiten weiter eingeschränkt werden. Darüber hinaus sind massive Einschnitte bei den materiellen, also bei den inhaltlichen Umweltstandards geplant. Das kritisieren wir auf das Schärfste. Unsere Kritik möchte ich an zwei Beispielen erläutern. Erstens, das Instrument des überragenden öffentlichen Interesses ist für zahlreiche weitere, unter anderem Straßenneubauprojekte vorgesehen, verbunden mit den Kriterien der öffentlichen Sicherheit und der militärischen Relevanz. Mit dem zusätzlichen gesetzlich angeordneten Vorrang dieser Projekte im Rahmen der Schutzgüterabwägung wirkt diese Priorisierung direkt auf das materielle Recht ein und schwächt damit Umwelt- und Naturschutzbelange. Dies entbehrt in der vorgenommenen Pauschalität der sachlichen Rechtfertigung und steht im Widerspruch zum Staatsziel nach Artikel 20a Grundgesetz, die natürlichen Lebensgrundlagen auch in Verantwortung für künftige Generationen zu schützen. Zweitens. Die geplante faktische Gleichstellung von Realkompensation und Ersatzgeldzahlungen für zahlreiche Projektgruppen bricht mit einem zentralen Prinzip des Naturschutzrechts, dem Vorrang der Realkompensation. Ersatzgeldzahlungen können tatsächliche Verluste in Natur und Biodiversität nicht ersetzen. Vielmehr werden in der Konsequenz Naturräume irreversibel geschädigt, wenn solche Zahlungen wegen fehlender Flächen ins Leere laufen. Ein solches Vorgehen schmälert nicht zuletzt die Akzeptanz unvermeidbarer Eingriffe vor Ort. Statt neue Strukturen und erforderliche Methodiken zu schaffen, bedarf es vielmehr einer Weiterentwicklung der Realkompensation im Rahmen ihres Vorrangs. Abschließend möchte ich vor der geplanten weitreichenden Aussetzungsmöglichkeit der Umweltverträglichkeitsprüfung warnen. Der angedachte Anwendungsbereich des § 14e Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz für den Energie- und Verkehrssektor ist deutlich zu weit gefasst. Es fehlen klare Vorgaben für die Anwendung der Regelung und letztlich wird die Akzeptanz der Projekte riskiert. Denn die Verfahren werden intransparent, es findet keine reguläre Öffentlichkeitsbeteiligung statt und potenzielle Konflikte werden auf Rechtsschutzverfahren verlagert. Sinnvolle Instrumente zur Beschleunigung von Verfahren sind die Digitalisierung von Verfahren, die vollständige Digitalisierung, die Stärkung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung und eine bessere Ausstattung der Vollzugsbehörden. Vielen Dank.
Ja, damit herzlichen Dank an alle Sachverständigen für die Eingangsstatements. Wir würden jetzt mit der ersten Fragerunde beginnen. Und ich erlaube mir die Anmerkung oder auch den Wunsch, wir sind der Ausschuss für Umwelt- und Naturschutz, dass wir uns in unserer Diskussion auf potenzielle negative Auswirkungen, ob es positive gibt, werden wir vielleicht auch feststellen, auf Boden, Wasser, Luft und Wald, auf die Ökosysteme, die unter Druck stehen, konzentrieren. Das ist unsere Kernaufgabe. Ich würde mich sehr freuen, wenn das auch im Kern unserer Diskussion stünde. Damit kommen wir zu den Fraktionen in der Reihenfolge der Fraktionsgrößen, also CDU, CSU, AfD, SPD, Bündnis 90 Grüne und dann Die Linke. Und mir ist gemeldet worden, dass die Union mit Herrn Mack beginnt. Dann bitte ich Sie um Ihren Beitrag. Wie gesagt, 5 Minuten pro Statement für Frage und Antwort gemeinsam.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, Frau Staatssekretärin. Ich richte meine Frage an den Herrn Landrat Rieger aus dem Landkreis Calw. Es steht ja hier ein bisschen der Vorwurf im Raum, wir würden den Umweltschutz hier aushebeln. Derweil ist es in der Praxis ja ganz anders. Eigentlich hebelt ja der Umweltschutz die Infrastrukturmaßnahmen aus. Deswegen bräuchten wir eigentlich noch viel mehr Beschleunigung. Was sind denn Ihre Erfahrungen und Vorschläge, wie man das Genehmigungs- und Planungsverfahren noch stärker beschleunigen könnte?
Ja, vielen Dank, Herr Abgeordneter. Ich würde gerne zu Stellung nehmen. Ich muss noch mal dazu sagen, dass wir eine Nebenbahn eröffnet haben mit 18 Kilometer und noch mal sagen 9 Jahre Planungs- und Verfahrensrecht. Und es war hauptsächlich das Thema Umwelt- und Artenschutz. Ich möchte es auch noch mal in Zahlen noch mal sagen. 1000 Fledermäuse, 50 Flusskrebse, 85 Millionen Euro Investitionen allein für diese zwei Arten. Und wir haben einen Waldanteil von 67% im Landkreis Calw im Nordschwarzwald. Also glauben Sie mir, dass die Umwelt- und Naturschutz bei uns ganz hoch gehalten wird. Aber wenn Sie Infrastrukturmaßnahmen in Deutschland noch mal realisieren wollen, dann brauchen wir tatsächlich nicht irgendwelche Verbandsklagen vom NABU oder Bund oder sonst irgendwas, die solche Sachen tatsächlich verhindern. Und wir brauchen Umweltverträglichkeitsprüfungen, die auf ein Normalmaß zurückgefahren werden müssen. Bei so einer Strecke, die der König vor 100 Jahren in 4 Jahren gebaut hat, brauchen wir 15 Jahre, um das durchzusetzen. Wir brauchen also einen Populationsschutz statt dem Individualschutz. Und wir brauchen dringend in diesem Gesetz auch einen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Ich will noch mal auf die Kosten zurückkommen. Wenn Sie bei diesem Ansatz von 240 Millionen, 85 Millionen für Artenschutz und Umwelt ausgehen, stimmt die Verhältnismäßigkeit nicht mehr. Wie wollen Sie denn das den Bürgerinnen und Bürgern? Sie haben vorher davon geredet, dass das der Bevölkerung nicht mehr klar machen muss. Die lachen über uns. Wir sitzen hier im Elfenbeinturm. Wenn Sie irgendwas in der Bevölkerung noch durchkriegen wollen, müssen Sie eine Akzeptanz schaffen, dass solche notwendigen Infrastrukturmaßnahmen überhaupt noch durchgesetzt werden können. Und da brauchen wir nicht ein behördliches Mikromanagement durch irgendwelche 1000 Fragen, wo jedes einzelne Individuum geprüft wird, sondern wir brauchen einen Populationsschutz. Das sind die entscheidenden Fragen, die wir beantworten müssen, um bei der Bevölkerung überhaupt noch eine Akzeptanz zu haben, dass wir etwas realisieren können. Und im ländlichen Raum brauchen wir auch Infrastruktur. Und wenn diese Infrastruktur durch die Umweltschutzmaßnahmen oder Artenschutzmaßnahmen dermaßen missbraucht werden, dann finden Sie 0 Akzeptanz in der Bevölkerung. Und deshalb nochmal, wir brauchen den Populationsschutz und nicht den Individualschutz. Und wir brauchen einen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, um überhaupt noch solche Verfahren zu bewältigen können. Und der letzte Punkt ist, wir müssen die wirklich behördlichen Sachen auch eingrenzen. Ich möchte es nochmal wiederholen, wir brauchen eine Genehmigungsfiktion für solche Sachen. Es kann nicht sein, dass wir 14 Jahre lang rumdiskutieren, um überhaupt eine Ministrecke mit 18,5 Kilometern realisieren können. Wir sind übrigens Schienenweltmeister oder Schienen-Champion Deutschlands mit 18,5 Kilometern, die wir realisiert haben. Wer hat es verhindert? Arten- und Umweltschutz und die behördliche Mikromanagement. Und deshalb muss dieses Mikromanagement und so wie es im Gesetz ist, noch weiter gefasst werden, dass wir endlich wieder Infrastruktur schaffen können, die von der Bevölkerung akzeptiert wird.
Herr Max, Sie hätten noch 44 Sekunden.
Ich will eigentlich nur betonen und nochmal den Blick in die Praxis zu lenken, denke ich, ist sehr wichtig. Denn Sie haben gesagt, wir sollen jetzt nicht über dieses Thema reden, was über den Umweltschutz hinausgeht. Aber die Dinge hängen ja am Stück weit zusammen. Und deswegen finde ich es sehr wichtig und bin dem Landrat auch sehr dankbar, dass er das mal hier aus der Praxis darlegt. Weil wir alle miteinander die Verantwortung haben, nicht nur den Artenschutz voranzutreiben, sondern auch eben im Land was voranzutreiben. Dankeschön.
Darf ich vielleicht noch eines ergänzen?
15 Sekunden.
Die Kollegin hat hier vorher von einem Systemwechsel gesprochen. Genau das erwarten die Bürgerinnen und Bürger, dass wir einen Systemwechsel hier bei diesem Infrastrukturgesetz endlich vollziehen.
Ja, Herr Mack, nur als Reaktion, war nur ein Wunsch und der Hinweis nochmal, dass wir nicht zu sehr abschweifen. Wir sind ja nicht der federführende Ausschuss, sondern dort werden diese Themen ja federführend behandelt, was Beschleunigung, Digitalisierung etc. anbetrifft. Und wir ja die Aufgabe haben, die anderen Themen hochzuhalten. Aber selbstverständlich sind Sie völlig frei. Es war nur mein Wunsch, dass wir daran denken, dass wir der Umwelt- und Naturschutzausschuss sind. Damit kommen wir zur zweiten Fraktion, die AfD, bitte. Herr Hilse.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Schönen guten Morgen an die Sachverständigen. Lassen Sie mich bitte eine kurze Vorbemerkung machen. Zumindest mindestens drei Rednerinnen haben sich hier also sehr kritisch mit dem Gesetz auseinandergesetzt wegen fehlender Umwelt bzw. aussetzender Umweltverträglichkeitsprüfung, wegen Einschreiben des überragenden öffentlichen Interesses für endlich mal für wichtige Infrastrukturprojekte. Ich möchte Ihnen das nicht unterstellen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Aufschrei, der hier gerade sozusagen erfolgte, bei dem Windkraftanlandgesetz von Ihnen nicht erfolgte, als eben genau das für Windkraftanlagen durchgeführt wurde, Umweltverträglichkeitsprüfungen ausgesetzt, überragendes öffentliches Interesse für Windindustrieanlagen und so weiter und so fort. Und Sie haben es natürlich gesehen, dass die, oder wir sehen es jetzt auch, dass eben die Zustimmung zu Windindustrieanlagen immer weiter zurückgeht. Meine Frage geht an Herrn Professor Dr. Jörg Wiesemann. Wie ist die Priorisierung der Unter- und Erhaltung Verkehrswegeinfrastruktur, insbesondere des Straßennetzes, auch mit Blick auf Umweltbelange, Flächenverbrauch zu sehen, insbesondere im Vergleich zur Windenergie, für welche ja ebenfalls das überragende öffentliche Interesse festgestellt wurde?
Herr Wiesemann, bitte. So wie für mich der Monitor aussieht, sind Sie diesmal noch nicht entstummt. Jetzt?
Jetzt wieder? Ja, ja, gut. Vielen Dank. Kleines technisches Problem. Vielen Dank für die Frage. Bezüglich der Priorisierung der und Erhaltung der Verkehrswegeinfrastruktur. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass es unabdingbar für dieses Gemeinwesen ist, in die Infrastruktur zielgerichtet und so schnell wie möglich zu investieren. Mein Vorredner hat ja gerade schon erwähnt, weil wir auf Mikrokosmos durch vielfältige Einsprüche, Belange etc. es jahrzehntelange Planungsverfahren gibt, die einfach uns die Wettbewerbsfähigkeit kosten. Wenn man einen Blick ins Ausland wirft, insbesondere zum Beispiel nach Asien, dort sind ja nun unsere größten Wettbewerber mittlerweile, wie schnell dort Planungsverfahren umgesetzt werden, wie schnell dort Infrastruktur umgesetzt wird, kann man eigentlich nur es mit der Angst zu tun bekommen, wie die Zukunft für dieses Gemeinwesen hier aussieht. Was den Flächenverbrauch angeht und insbesondere im Vergleich zur Windenergie, ich meine, wenn man durch das Land fährt und die unzähligen Windparks sieht, welche Flächen dort in Anspruch genommen werden, wie viele Tausende oder Zehntausende Kubikmeter an Beton in die Landschaft vergossen wird für diese Windkraftanlagen, die kilometerlangen Solarpaneele, die sich über die Landschaft ziehen, dann glaube ich, wenn ein sinnvoller Ausbau, insbesondere von Engpassstellen bei den Bundesfernstraßen gemacht wird, dass dort der Flächenverbrauch im Vergleich zu dem, was ich gerade geschildert habe, absolut vernachlässigbar ist. Insbesondere auch, was Umweltschutz und Naturschutzaspekte anbelangt. Denken Sie allein nur an den Fall der Autobahnumgehung von Bad Oeynhausen. Jahrzehntelang hat sich der Schwerlastverkehr, insbesondere auf der Ost-West-Achse, mit unzähligen Zehntausenden, Hunderttausenden, insbesondere LKWs aus Polen, Bulgarien, Rumänien, die von den holländischen Westhäfen Amsterdam, Rotterdam quer durch Deutschland gefahren sind, durch Bad Oeynhausen gequält. Kilometerlange Staus. Ich möchte gar nicht an die CO2-Problematik denken. Und jahrzehntelang sind diese Umgehungen, die Autobahnumgehung, dort verhindert worden. Es gibt zahlreiche Beispiele dafür, wo also dieser Flächenverbrauch im Vergleich insbesondere zu den anderen eben genannten Verkehrsträgern, wie zum Beispiel auch Wasser und Schiene, absolut vernachlässigbar ist. Vielen Dank.
Es wären noch 40 Sekunden übrig. Gut, dann wissen wir das für die zweite Runde. Und nun ist die SPD-Fraktion an der Reihe.
Ja, Frau Vorsitzende, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Sachverständige, herzlichen Dank für Ihre Stellungnahmen. Und ich finde, es gebührt dem Respekt Ihnen gegenüber, dass man auch alle Stellungnahmen würdigt und annimmt, auch wenn man nicht alles vielleicht teilen mag. Aber das ist nun mal das Wesen der Demokratie. Von daher herzlichen Dank dafür. Ich will zwei Vorbemerkungen machen, bevor ich Frau Professorin Schlacke eine Frage stellen möchte. Zunächst ist festzuhalten, dass wir in Deutschland schon erhebliche Beschleunigungen haben. Mit dem Deutschlandpakt Tempo, den Bundeskanzler Olaf Scholz eben zwischen Bund und Ländern in der letzten Periode verabschiedet hat und dem wir in der Ampel sehr viele Maßnahmen umgesetzt haben, unter anderem auch im Bundesemissionsschutzgesetz, sind wir deutlich schneller geworden. Alle Genehmigungen nach dem Bundesemissionsschutzgesetz sind viel besser und schneller geworden und das auch ohne Umweltstandards abzusenken. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich würde gerne wissen, Frau Professorin Schlacke, mit Blick auf die UVP-Richtlinie, aber auch mit Blick auf völkerrechtliche Verpflichtungen, wie sehen Sie die Ausnahmegenehmigung im Gesetzentwurf zur Umweltverträglichkeitsprüfung, insbesondere irgendwie auch dieses Thema, dass nochmal Bundesminister nochmal Ausnahmen erteilen können, dass keine UVP eben erfolgen soll? Das erinnert mich so ein bisschen an die Ministererlaubnis, die wir im Wirtschaftsrecht kennen. Und wie stehen Sie zu dem Thema der angedachten vorläufigen Anordnung durch die Planungsbehörden?
Ja, vielen Dank für die beiden Fragen. Herr Rinkert, Sie haben sicherlich bemerkt, in meiner schriftlichen Stellungnahme habe ich zur UVP nicht Stellung genommen, weil durch die kurzen Fristen, die einem gegeben wurden hier, ich tatsächlich eine tiefere Prüfung für erforderlich gehalten habe, um zu prüfen, ob das, was jetzt hier an Verzicht und an Ausnahmemöglichkeiten von der UVP vorgesehen ist, ob das noch europarechtskonform ist oder nicht. Ein schneller Blick in die UVP-Richtlinie in Artikel 2 Absatz 4 hat für mich die Erkenntnis gebracht, ja, wenn ich im Einzelfall tatsächlich die Ausnahme prüfe, ja, und nicht abstrakt generelle Vorhabenbündel als Ausnahme feststelle, wenn ich diese Einzelfallprüfung mache, und das ist in der Regel angelegt im Gesetzentwurf, dann geht das, wenn ich die Voraussetzungen der Ausnahmeregelung in der UVP-Richtlinie einhalte. Ja, von daher würde ich sagen, ein überschlägiger Blick hat mich jetzt nicht irritiert zurückgelassen. Das ist wahrscheinlich begründbar, auch wahrscheinlich, wenn das noch mal delegiert wird auf eine Bundesministerin oder Bundesminister. Aber das ist nur ein überschlägiger Blick, ein vorsichtiger Blick. Und die vorläufigen, Sie meinten jetzt die vorläufigen Anordnungen, sehe ich auch als unkritisch, ist ein weiterer, jetzt in, Sie haben es ja eben dargestellt, im Zuge unserer Beschleunigungsmaßnahmen ein weiterer Hebel. Aber rechtliche Bedenken habe ich diesbezüglich jetzt nicht. Sie müssen wissen, ob Sie das wollen und in Ihr Bündel an Beschleunigungsmaßnahmen aufnehmen wollen. Ja?
Dann würde ich gerne noch eine Frage an Frau Dr. Niklas stellen. Und zwar ist eben ja geäußert worden auch, dass es insbesondere durch Klagen von Umweltverbänden zu erheblichen Verzögerungen bei Infrastrukturprojekten oder auch anderen Projekten kommen würde. Können Sie das noch mal mit Zahlen hinterlegen? Ist das so? Müssten wir da gegebenenfalls auch entsprechend, und ist es überhaupt möglich, das Umweltrechtsbehelfsgesetz in dieser Form anzupacken, um es sozusagen sogar abzuschaffen, wie hier gefordert worden ist?
Frau Dr. Niklas, Umwelthilfe, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Rinkert. Die aktuellen Zahlen werden ja regelmäßig empirisch dargestellt. Das ist ein Forschungsprojekt, das das Umweltbundesamt in Auftrag gibt und unter anderem vom Unabhängigen Institut für Umweltfragen evaluiert wird, also die Zahlen der Verbandsklagen. Daran sieht man, dass der Anteil der Verbandsklagen deutlich gering ist, also im Vergleich zu den verwaltungsgerichtlichen Klagen insgesamt. Und dass die also das sind, glaube ich, 0,04% der gesamten Verbandsklagen. Aber ich müsste jetzt nachgucken, um die Zahlen genau darzustellen. Was die Forderung angeht, das Verbandsklagerecht abzuschaffen, das ist eigentlich ein No-Brainer, weil das Umweltverbandsklagerecht nicht vom Himmel gefallen ist, sondern völker- und europarechtlich abgesichert ist über die Aarhus-Konvention und entsprechende europarechtliche Regelungen. Das ist geltendes Recht und es ist also nahezu unüberwindbaren Hürden ausgesetzt, überhaupt ansatzweise über eine Abschaffung nachzudenken. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Die 16 Sekunden haben wir im Kopf. Dann rufe ich die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen bitte auf.
Dankeschön, Frau Vorsitzende. Es wurde ja die Demokratie angesprochen. Wenn ich an die Frist, die das Ministerium gesetzt hat, den Verbänden zur Stellungnahme von Freitag 3:30 Nachmittag bis Montag 10 Uhr morgens denke, glaube ich, dass das wirklich ein demokratieschädigender Vorgang ist. Entgegen des euphemistischen Gesetzesnamens verbirgt sich ja in dem zur Debatte stehenden Gesetzentwurf tatsächlich zwar Zukunft, aber halt eine schlechte für die Natur, die hier einem wirklich großen Angriff auf die Naturschutzgesetzgebung und ihres Kerns der Ausgleichsregelung ausgesetzt ist. Wir haben jetzt auch wahrnehmen können in der Stellungnahme der Deutschen Bahn in erfrischender Offenheit wurde ja da gesagt, die Schaffung von Ausgleichsflächen für den Eingriff sei so schwierig und lästig, dass man das lieber den anderen überlässt, da an der Stelle nicht erfolgreich zu sein. Also es ist eine sehr schwierige Geschichte offenbar, Ausgleichsflächen herbeizuschaffen. Deshalb möchte ich Frau Professor von Haaren fragen. Sie waren ja Mitglied des Sachverständigenrates für Umweltfragen, haben da eine lange Expertise in diesen Fragen. Welche Folgen für die Natur hat nach Ihrer Beurteilung die Abschaffung des Vorrangs der Realkompensation gegenüber den Ersatzgeldzahlungen? Wird sich da der heute schon akute Flächenmangel im Naturschutzbereich oder auch das bestehende Vollzugsdefizit, das wir ja durchaus zu beklagen haben bei Ausgleichsmaßnahmen, wird sich das verschärfen? Und was passiert in der Praxis, wenn da nicht länger die Vorhabensträger, sondern Behörden Ausgleichsflächen bereitstellen müssen?
Frau Professorin von Haaren, bitte.
Herzlichen Dank für die Frage. Ich nehme für mich in Anspruch, da ich sehr lange im Schnittbereich zwischen Wissenschaft und Praxis gearbeitet habe, auch Einblicke in die Praxis geben zu können. Und natürlich müssen die Verfahren beschleunigt werden. Das ist ohne Zweifel. Nur die Mittel sind die Frage. Sie, Herr Ebner, Sie fragen danach, was bisher in der Praxis sozusagen passiert ist. Und ich habe ja schon gesagt, wenn man sozusagen als unabhängiger Naturschutzakteur versucht, Flächen zu kaufen, und das ist die Voraussetzung für eine materielle Kompensation, dass man Flächen hat, auf denen die stattfinden kann. Und es können nicht irgendwelche Flächen sein, sondern es müssen bestimmte Flächen sein. Ich habe vorhin erwähnt, zum Beispiel der bioklimatische Ausgleich. Es ist ja nicht alles Arten und Biodiversität, was mit der Eingriffsregelung ausgeglichen wird, sondern es geht um den Naturhaushalt, und zwar den lokalen Naturhaushalt. Da gibt es eine Vielzahl von Gründen, warum man nur auf bestimmte Flächen gehen kann. Man kann ein Feuchtgebiet nicht auf einem völlig, da braucht man einen bestimmten Standort dafür. Wenn es jetzt um bioklimatische Funktionen, die ich genannt habe, geht, dann will die Bevölkerung, die bisher in einem Wohngebiet zum Beispiel von Kaltluftzufuhr profitiert hat und die wird unterbrochen, dann möchte sie einen Ausgleich haben für die nächtliche oder tägliche Abkühlung und so weiter und so fort. Das bedeutet auch, und Sie, Herr Rieger, haben gesagt, die Bevölkerung erwartet den Systemwechsel. Die Bevölkerung erwartet auch, und das ist ganz wichtig, dass in ihrem Erlebnisbereich vor Ort Gerechtigkeit herrscht in der Lasten-Nutzen-Verteilung und dass sie auch mitgestalten können, zum Beispiel an Ausgleichsmaßnahmen für die Erholung und so weiter. Da muss man ansetzen, und das ist auch planungsbeschleunigend, weil dann auch Klagen zurückgehen. Ich kann berichten aus einem großen Infrastrukturprojekt, was in Hannover geplant ist, wo ein Bürgerrat einer Bundesstraßenplanung vorgeschaltet wurde. Sehr früh, aber sehr konkret. Die Bürger haben mitgemacht, haben sehr konstruktive Vorschläge eingebracht, haben sehr viel Wert auf die Eingriffsregelung gelegt, weil das natürlich ein Gestaltungselement ist. Und die Landesstraßenbaubehörde will dieses Modell, an dem sie auch gelernt hat, jetzt auf schwierige Projekte übertragen. Das sind Wege, wie man beschleunigen kann. Bei dem Parallelprojekt, was vorlaufend war, haben sich die Bürger an die Bäume gekettet. Und es gab wahnsinnige Kosten aufgrund der großen Konflikte. Ich kann nur sagen, gut planen. Ich kann Ihnen noch Vorschläge unterbreiten. Gut planen, dann laufen die Erörterungstermine auch gut. Und wirklich im Vorfeld die Konflikte rausnehmen. Und übrigens, die Bahn ist eigentlich vorbildhaft in der Abwicklung der Eingriffsregelung. Ebenso wie die Straßenbauverwaltung. Warum soll man ihnen das wegnehmen? Wo sie es gut machen.
Gut, wir müssen jetzt leider den Diskurs zwischen den Sachverständigen an dieser Stelle beenden, weil jetzt die Fraktion Die Linke das Fragerecht hat.
Ja, vielen Dank und vielen Dank auch für die Stellungnahmen. Ich hätte noch mal an Frau Dr. Niklas zwei Fragen und würde gerne noch mal auf zwei Themen eingehen. Einmal der Punkt Zielkonflikt. Bei Herrn Mack klang das ja gerade so an, als wäre das ein Entweder-Oder. Dabei geht es ja gerade um die Abwägung. Weil wir leben in Zeiten des Klimawandels, des überbordenden Flächenverbrauchs. Und klar brauchen wir eine Infrastruktur für die nächsten Generationen, die nachhaltig und solide ist. Und gleichzeitig müssen wir den Rest an intakter Biosphäre, den wir noch haben, bewahren und schützen. Was wiegt also schwerer? Welche Kriterien treffen hier eigentlich aufeinander? Und ab welchem Punkt begeben wir uns möglicherweise in einen verfassungsrechtlich relevanten Zielkonflikt? Das wurde ja auch schon angesprochen, also das noch mal, darauf noch mal einzugehen. Und der zweite Punkt, der Blick in die Praxis, die Ersatzgeldzahlungen. Wenn sich Vorhabenträger über Ersatzgelder aus ihrer Kompensation herauskaufen können, dann müssen sich ja andere Stellen mit der Planung und Durchführung der Kompensation befassen. Man beschleunigt dann vielleicht für den Vorhabenträger das Verfahren, delegiert aber so eine Aufgabe des Vorhabenträgers an die Behörden, oder nicht? Und wie sieht das dann eigentlich in der Praxis aus?
Vielen Dank, Frau Dr. Niklas.
Ja, vielen Dank für die Fragen. Genau das. Also es stehen sich gegenüber der Bedarf an Infrastruktur, Instandhaltung insbesondere und eben auch die Berücksichtigung von Belangen wie die des Natur- und Umweltschutzes. Und es ist ja eben so, dass für Infrastrukturprojekte Fläche in Anspruch genommen werden muss. Sie haben es gesagt, hier der überbordende Flächenbedarf insgesamt ist da auch in Rechnung zu stellen. Und was der vorliegende Gesetzentwurf macht, ist ja eine Priorisierung für Infrastrukturprojekte dadurch zu erreichen, dass er eben neben den bereits bestehenden Projektgruppen, die in das überragende öffentliche Interesse ja schon gestellt sind, eben weitere Gruppen aufnimmt, wie den Neubau von Autobahnen, von vierspurigen Bundesstraßen, von Rastanlagen an Straßen. Außerdem kreiert er ein Kriterium der militärischen Relevanz, das neben dem bereits existierenden der öffentlichen Sicherheit unklar ist. Mit einer solchen Priorisierung, das sei jetzt noch mal ganz klar hervorgehoben, soll gesetzgeberisch vorgegeben werden, dass die fraglichen Projekte im Allgemeinen auch bei erheblichen Gegengründen zugelassen werden müssen. Das heißt eben in aller Regel, dass Natur- und Umweltschutzbelange zurückstehen müssen, obwohl sie über die Staatszielbestimmungen in Artikel 20a Grundgesetz Verfassungsrang haben. Der Gesetzgeber ist aber an verfassungsrechtliche Maßgaben gebunden. Ein überragendes öffentliches Interesse, verbunden mit einer gesetzgeberisch angeordneten Vorrangstellung, wie es hier vorgesehen ist im Infrastrukturzukunftsgesetz, gegenüber anderen gelangen kann, aber nur dann widerspruchsfrei anerkannt werden, wenn die Projekte der Abwehr existenzieller Bedrohungen für die Lebensgrundlage der Bevölkerung dienen, beziehungsweise es darum geht, konkrete Gefahren für Leib und Leben abzuwehren. Dies ist bei einigen der genannten Projektgruppen in dieser Pauschalität weder anzunehmen noch ist dies hinreichend begründet. Der Gesetzentwurf macht sich nicht mal die Mühe, zu versuchen, es hinreichend zu begründen. Es ist also mindestens zweifelhaft, ob angesichts der Tragweite dieser Einstufung die verfassungsrechtlichen Grenzen gewahrt sind. Und ich möchte Folgendes noch hervorheben. Es geht nicht darum, infrastrukturelle Projekte oder die Verteidigungsfähigkeit des Landes infrage zu stellen, sondern es geht um die Frage, wie solche Projekte zu genehmigen sind und in welcher Weise Umwelt- und Naturschutzbelange dabei eine Rolle spielen. Insofern liegt hier ein Paradigmenwechsel vor, den wir so als nicht gerechtfertigt ansehen. Zu Ihrer zweiten Frage, der Frage nach der Praxis der Ersatzgeldzahlungen. In der Tat ist es so, dass die Vorhabenträger durch die Ersatzgeldzahlungen von der Verpflichtung entbunden werden, die in Anspruch genommene Fläche, die sie für ihr Projekt benötigen, zu kompensieren, sie also in gleichartiger oder in gleichwertiger Weise in unmittelbarer Nähe oder darüber hinaus an anderer Stelle auszugleichen. Diese Aufgabe der Kompensation, das ist schon mehrfach angeklungen, wird auf eine Behörde, Behörden verlagert, die diese Aufgabe bisher nicht in dieser Intensität jedenfalls hatten. Es werden also zusätzliche organisatorische Maßnahmen erforderlich sein, um die vorgesehene gesetzliche Regelung, von der mit Sicherheit umfänglich Gebrauch gemacht werden wird, in die Umsetzung zu bringen. Meine Prognose dafür ist, dass es Jahre brauchen wird, bis die entsprechenden Strukturen aufgebaut sind und sich etabliert haben. Und in dieser Zeit gehen vermutlich wertvolle Naturräume verloren. Fast eine Punktlandung. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Wir steigen dann jetzt in die zweite Runde ein und ich erlaube mir eine Zwischenbemerkung zu dem kurzen Disput zwischen Ihnen, Frau von Haaren, und Herr Rigger, weil ich glaube, dass niemand hier im Raum ganz genau weiß, was die Bevölkerung möchte, was bei 83 Millionen Bevölkerung auch möglicherweise nicht immer ganz identisch ist. Und die Aufgabe des Ausschusses ist es eben, die verschiedenen Positionen zu hören, abzuwägen und in Politik, in Gesetze zu gießen. Und ich weiß zum Beispiel, dass noch mehr Stellungnahmen unter anderem vom Deutschen Alpenverein vorliegen, die wir dann hoffentlich auch noch über das Ausschusssekretariat verteilen können. Ich glaube, der hat 1,6 Millionen Mitglieder, der Alpenverein. Und diese Stellungnahme ist doch auch relativ deutlich. Wie gesagt, ich hoffe, dass die Ihnen allen dann im Anschluss noch zur Kenntnis gelangen kann. Aber nun zur zweiten Runde. Herr Mack erneut, dann bitte schön.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Also ich finde die Diskussion sehr erfrischend, von daher passt es schon. Frau Dr. Kaden, meine Frage geht jetzt an Sie von der Deutschen Bahn. Wir sehen uns ja ein bisschen hier dem Vorwurf ausgesetzt, dass wir den materiellen Umweltschutz hier irgendwie einschränken würden. Sehen Sie diese Einschränkungen oder sehen Sie nicht vielmehr, dass es alles besser strukturiert wird, was wir jetzt hier tun?
Frau von Kaden, bitte sehr.
Danke.
Wir sehen Frau Kaden, Frau Dr. Kaden, so.
Ich fühle mich schon angesprochen, danke. Nein, wir sehen überhaupt keine Einschränkung des materiellen Umweltschutzes. Der materielle Umweltschutz findet sich im Umweltrecht ja auch in der Regel gar nicht in den Gesetzen, sondern in den untergesetzlichen Vorschriften. Aber ganz konkret wundert mich hier sehr die Diskussion zu der Eingriffsregelung. Man hat, oder zu der Ersatzgeldzahlung. Man hat den Eindruck, das würde komplett, die Eingriffsregelung würde komplett abgeschafft. So ist es ja nicht. Es geht einfach darum, dass die Aufgabe verlagert wird an eine Behörde, an eine Fachbehörde von den fachlich nicht so versierten Vorhabenträgern. Also eigentlich soll der Profi eingeschaltet werden. Dieser Profi, wie der eingeschaltet wird, das ist auch üblich, dass das nicht im Gesetz geregelt wird, sondern wie es in der Praxis ausgestaltet wird, das findet sich dann in Verwaltungsvorschriften und anderen Vorgaben. Und man muss da die Chance nutzen, zu sagen, wir gehen einen neuen Weg und statten diese Behörden auch ordentlich aus. Dann können die gerade auch die vielen kleinteiligen Maßnahmen viel besser bündeln. Und wir sehen darin eine Chance für den Natur- und Artenschutz, dass die Fachbehörden eigentlich das Niveau hier eher heben könnten. Umweltverträglichkeitsprüfung, keine Standardabsenkung. Ich sagte es ja bereits, es ist eine reine Bestandsaufnahme. Die Arbeit müssen wir uns sowieso machen, dass wir gucken, wo lösen wir welche Betroffenheiten aus. Wir müssen es nur nicht in nochmal gesonderte Formulare, das heißt, mein Bundesamt hat allein für die Vorprüfung einen 26-seitigen Fragenkatalog, nur für die Vorprüfung. Das können wir uns dann alles sparen. Aber inhaltlich müssen wir die gleichen Themen abprüfen. Auch Raumordnungsrecht ist jetzt hier noch gar nicht so stark angesprochen worden, können wir uns auch keine Absenkung vorstellen. Wie gesagt, die Alternativenprüfung findet, muss ja im Planfeststellungsverfahren stattfinden. FSQ, Fehmarn-Weltquerung, da haben wir keine Raumverträglichkeitsprüfung durchgeführt, da hat die Landesbehörde darauf verzichtet. Trotzdem haben wir in der Planfeststellung 200 Alternativen abgeprüft. Also da geht nichts verloren.
Ihre Nachfrage, Herr Mack.
Ich hätte noch eine Nachfrage, und zwar, ich war unlängst bei Stuttgart 21 auf der Baustelle und da hat man auf dem Gleisvorfeld Eidechsen gefunden. Jetzt sind es aber italienische Eidechsen und man darf die nicht umsiedeln, damit die sich nicht mit den deutschen Eidechsen vermischen. Jetzt werden die also parzellenweise sozusagen umgesiedelt. Sehen Sie denn mit diesem Gesetz, dass solche Dinge aufgelöst werden können oder müssen wir dann trotzdem noch weiter solche Blüten, die es da treibt, im Umweltschutz tatsächlich durchführen?
Ich fürchte, dabei wird es bleiben. Also mir ist auch ehrlich gesagt, mir sind auch andere Blüten aus Stuttgart bekannt, diese jetzt noch nicht. Das ist, glaube ich, was dann im Vollzug liegt.
Ich habe zwar die Vermutung, dass die Probleme von Stuttgart 21 jetzt nicht auf die Eidechse zurückzuführen sind, aber vielleicht erörtern wir das auch noch mal an anderer Stelle. Herr Max, Sie haben immer noch Zeit.
Dass das die Grünen anders sehen, ist schon klar. Aber mich würde noch mal interessieren, es gibt ja immer wieder die Doppelprüfungen, also Bundesnaturschutzgesetz und UVP. Können Sie da noch mal sagen, was sich jetzt mit dem Gesetzentwurf ändern würde, wie man sozusagen schneller zum Ergebnis kommt bei Prüfungen?
Also beim BNHG ist es jetzt keine Doppelprüfung, die abgeschafft wird, sondern es wird einfach die Aufgabe verlagert vom Vorhabenträger weg. Ich mache mal das Beispiel Frankfurt-Mannheim. Da haben wir 10 Jahre mit der Flächensuche verbracht. Die eine Gemeinde wollte nicht, dass irgendwelche Fledermausbrutkästen, die andere Gemeinde hat die Bauleitplanung drüber gelegt. Das ist so mühsam geworden für uns, dass es natürlich besser ist, wir können die Ersatzgeldzahlung leisten. Bei der Umweltverträglichkeitsprüfung ist es in der Tat so, dass Doppelarbeit vermieden wird. Ich sage es mal salopp, für unsere wasserrechtliche Genehmigung machen wir uns sonst erstmal eher die Kladde intern, wie wir füllen dann den Genehmigungsantrag fürs Wasserrecht aus. Und wir müssen dann nicht doppelt nochmal das Ganze in die Formvorgaben für die UVP füllen, sondern da können wir uns viel Papier und viel Mühe sparen. Also insofern wird da schon Doppelarbeit vermieden.
Und wie sieht es bei Ersatzneubauten aus?
Da natürlich auch, klar. Also,
Sie sehen insgesamt einen großen Vorteil.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also,
gut, dann haben wir das auch geklärt. Jetzt müssen wir dann nur noch klären, wer diese Behörde sein wird in Zukunft, die das dann macht, dieser Profi, der ominöse. Aber zunächst gebe ich das Wort an die AfD-Fraktion, Herr Hilse.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Wieder eine kurze Vorbemerkung, Herr Ebner. In der letzten Legislaturperiode haben wir öffentliche Anhörungen Dienstag beschlossen, die am Donnerstag durchgeführt wurden. Also das ist, Sie haben da sich auch nicht mit Ruhm bekleckert, bei der den Sachverständigen genügend Zeit zu geben. Ich wollte es bloß mal erwähnt haben. Es gab einige Ausführungen hier. Zu einigen Ausführungen hier von den Sachverständigen. Für gewöhnlich ist es so, dass letztendlich nicht die Bürger an sich das riesengroße Problem darstellen bei Infrastrukturprojekten, sondern Umweltverbände, wie zum Beispiel die Deutsche Umwelthilfe, die sich auf die Fahne geschrieben haben, auch wenn sie zum Beispiel, das gilt jetzt nicht für die Deutsche Umwelthilfe, aber wenn zum Beispiel ein Umweltverband sich in Schleswig-Holstein befindet, seinen Sitz dort hat und gar keine Mitglieder in Bayern hat und trotzdem in Bayern dann irgendwelche Umweltklagen durchführt, das ist eigentlich das Problem. Und wir haben ja schon gefordert, dass das einzuschränken sei, das Verbandsklagerecht, dass eben die Leute, die vor Ort wirklich eine bestimmte Anzahl von Mitgliedern haben, dort auch bloß klagen dürfen. Die Ersatzzahlungen, die hier immer wieder angesprochen wurden, müsste man sich vielleicht auch mal anschauen, dass die Bundesregierung für Emissionen irgendwo im Regenwald in Brasilien oder Argentinien oder Bolivien Ersatzpflanzungen durchführen darf und dafür dann sozusagen hier in Deutschland emittieren darf. Also das ist eigentlich wie diese Ersatzzahlung zu vergleichen. Meine Frage geht wieder an Herrn Professor Dr. Wiesemann. Sie haben in Ihrer Stellungnahme von Unverbindlichkeit gesprochen, zum Beispiel, dass eben solide Finanzen ein Gebot der Generationengerechtigkeit seien. Und nun gibt es eigentlich, wenn man Gesetze erlässt, einen sogenannten Bestimmtheitsgrundsatz. Können Sie darauf noch mal eingehen, wie unverbindlich letztendlich einige dieser Ausführungen hier im Gesetz gefasst sind, so ja, dass man sie wie ein Kaugummi fast dehnen könnte?
Ja, vielen
Herr
Dank.
Herr Dr. Biesemann, bitte.
Ja, hören Sie mich?
Jetzt hören wir Sie gut.
Danke, ja. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich habe das mal zu der Definition des öffentlichen oder überragenden öffentlichen Interesses für die drei Verkehrsträger, das sind Wasser, Schiene und Straße, mal versucht zu prüfen. Die jeweiligen öffentlichen, überragenden öffentlichen Interesse werden ja in Artikel 2, 5 und 6 entsprechend genannt für die drei Verkehrsträger. Wobei ich versucht habe, insbesondere für die Straße, das etwas mehr festzumachen. Der Verdacht, der sich mir irgendwo aufdrängt, ist, dass zwar für Wasser und Schiene es hier ein uneingeschränktes Primat des öffentlichen Interesses gibt, aber eben für den Individualverkehr auf der Straße nicht so. Das wird im Verlaufe des Gesetzes oder der Drucksache auch im hintenan versucht, nochmal aufzudröseln. Also ich zitiere zum Beispiel Seite 55, Ziel und Notwendigkeit, Verschlankung der langsamen Prozesse und Verfahren ist okay. Dann Seite 104, weitere Gesetzesfolgen, Beschleunigung dringender Sanierung von Straßen, Brücken, Schiene, Wasserstraße sowie Neu- und Ausbauten, also absolut gleichwertig und alles in überragendem öffentlichem Interesse. Wobei man sagen muss, die Infrastruktur, gerade der Verkehrswege, sind gerade für das Industrieland Deutschland unabdingbar. Nicht nur für die Versorgung der Industrie, sondern auch für die privaten Haushalte. Jeder Supermarkt wird weitestgehend über die Straße versorgt. Wenn ich mir die Pressemitteilung der letzten Tage angucke, dass zum Beispiel DB Cargo, also die Schiene als Verkehrsträger, beabsichtigt, 6.200 Leute zu entlassen, wobei eben Wasser und Schiene sowieso nur für große Schüttgüter eigentlich der entsprechende Verkehrsträger sind. Aber nichtsdestotrotz, wie wird sichergestellt, dass auch nicht nur die Neubauten für das Verkehrswegesetz und das Straßenwesen im Gesetz stehen, sondern eben auch der Bestand, der Erhalt. Wenn man sich anschaut, wie viele Autobahnen und Bundesfernstraßen, in welchem jämmerlichen Zustand sie sich befinden, da kommen mir erhebliche Zweifel. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch für die Punktlandung. Damit kommen wir zur SPD-Fraktion.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich nehme die Frage für meine Kollegin Frau Kreiser. Frau Dr. Schlacke, es geht um das Wasserhaushaltsgesetz und da um Paragraph 19 Absatz 3. Dort ist im Entwurf des Infrastrukturzukunftsgesetzes die Streichung des Einvernehmens gegenüber den Wasserbehörden vorgesehen. Es wird nunmehr das Benehmen verlangt. Und bisher hatte eben die Wasserbehörde eine echte Vetoposition. Was hieße die Änderung von Einnehmen zu Benehmen in letzter Konsequenz aus Ihrer Sicht? Und wie weitreichend wäre die Abschwächung der Beteiligungsrechte der Wasserbehörde?
Ja, Frau Dr. Schlacke, bitte sehr. Ich rufe Sie immer noch auf, damit auch die Zuhörer im digitalen Raum wissen, wer dann dran ist.
Ja, vielen Dank. Die Wasserbehörde ist natürlich die Fachbehörde. Und wenn die Fachbehörde nicht mehr zustimmen muss, sondern eine Stellungnahme abgibt, die aber auch überwunden werden kann, das ist das Benehmen, und das Einvernehmen bedeutet, sie muss zustimmen, dann wird natürlich ihre Einflussnahme abgeschwächt. Ja, also das ist ganz klar so. Und das heißt, hier wird das fachliche Wissen in gewisser Weise zurückgenommen und kann auch überwunden werden. Das ist die Konsequenz. Auch da müssen Sie wissen, ob Sie das wollen. Und vielleicht erlauben Sie mir noch zu einigen anderen Dingen, die jetzt hier auch diskutiert wurden, Stellung zu nehmen. Was mich jetzt hier etwas verwundert ist, wir sind ja hier nicht in einem rechtsfreien Rahmen. Ja? Wir haben eine UVP-Richtlinie, die für bestimmte Vorhaben zwingend die UVP vorsieht. Deshalb ist das hier so eng gefasst. Sie können nur noch im Ausnahmebereich hier bestimmte Projekte möglicherweise einzelfallbeurteilt rausnehmen. Sie sprechen die ganze Zeit über das Artenschutzrecht, über die Eidechse und so weiter. Das ist unionsrechtlich festgelegt, ja, und da haben wir Vorgaben, und dass wir jetzt keinen Populationsschutz, sondern den Individualschutz im Artenschutzrecht haben, das liegt am EuGH. Das können wir so nicht abwählen. Ne, deshalb haben Sie das auch nicht vorgeschlagen. Haben Sie vorgeschlagen? Also gut, müssen Sie die EuGH-Rechtsprechung auch noch gleichermaßen ändern. Aber also da will ich sagen, da müssen wir einfach sehen, das sind europarechtlich noch zwingende Vorgaben. Und Sie sprechen, finde ich, sehr beschränkt vom Naturschutz und Umweltschutz und beziehen das die ganze Zeit aufs Artenschutzrecht. Was wir doch hier erleben bei diesen Infrastrukturvorhaben, sind ein riesiger Flächenverbrauch. Ja, der muss kompensiert werden. Und deshalb, das, was die Eingriffsregelung hier erfährt, das hat sie bislang nicht erfahren. Das hat sie auch bislang nicht im Bereich der Beschleunigungsmaßnahmen im Energie, Recht und im Bereich der erneuerbaren Energien erfahren. Das ist erstmalig hier der Fall, dass die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen gleichgestellt werden mit der Ersatzgeldzahlung. Das möchte ich noch mal betonen. Und ich habe bislang nicht gehört, dass die Eingriffsregelung die Verzögerung schlechthin wäre. Wo ist das denn empirisch belegt? Das habe ich noch nicht mal von Ihrer Seite gehört, muss ich sagen. Und da muss ich fragen, womit wird das begründet? Mir fehlt einfach die Begründung, und das ist eine effektive Absenkung. Wenn wir noch mal zu den Stellen kommen, Herr Rinkert, Sie haben jedenfalls auch gesagt, oder andere haben auch gesagt, sind das denn überhaupt die Stellen, die das dann machen können? Nein, es sind nicht die Stellen. Die Stellen, die dann wirklich das Ersatzgeld in die Fläche bringen für eine Realkompensation, die liegen meines Erachtens in den Ländern. Mecklenburg-Vorpommern hat solche Stellen. Ich will nur ein paar Beispiele nennen. Das Landesamt für Umwelt und Geologie in MV, die könnten das machen. Die sind drin in den Kompensationsmaßnahmen. Die haben die Flächen möglicherweise und auch den Zugang zu den Flächen. Das ist der Landesforst, das ist die Landesgesellschaft MV. Das heißt, das Mindeste ist, dass Sie noch reinbringen, dass auch diese Stellen, diesen Stellen dieses Ersatzgeld zugewiesen werden kann, damit nicht das, was Frau Niklas gesagt hat, ein riesiger Bürokratieaufbau erstmal stattfinden muss, um Stellen zu schaffen, die das bislang nicht gemacht haben. Wir erinnern uns ans NABEC, da hat man die Raumordnung den Ländern auch weggenommen und gesagt, das macht jetzt die Bundesnetzagentur. Es hat also sozusagen 14, 15 Jahre gedauert, bis die das auch konnte, beziehungsweise es ist jetzt genauso lange, als wenn die Länder es gemacht hätten. Also meines Erachtens Vorsicht beim Aufbau von Strukturen, die notwendig sind, die aber also aus dieser gesetzgeberischen Sicht jetzt notwendig sind, die aber an sich vorhanden sind und denen man dann, wenn man schon das so abschwächt, wenigstens das Geld geben sollte. Vielen Dank.
Nachfrage, Herr Rinkert?
Also eigentlich hatten wir uns aufgeteilt. Sie haben jetzt aber wunderbarerweise meine Frage einfach schon. Also ich hatte auch das zu den Ersatzgeldzahlungen und was das mit den Stellen in den Bundesländern bedeutet. Deshalb vielen Dank für die Antwort.
Ja, das trifft sich insoweit, als die Zeit auch um ist. Aber vielleicht schaffen wir es in dieser Anhörung doch noch zu klären, wer das in Zukunft machen soll. Weil das wäre, glaube ich, schon zwingend bei einem solchen Gesetz darzustellen, wer in Zukunft das Flächenmanagement betreiben soll. Das sehe ich bisher durch die Anhörung noch, durch das Fachgespräch noch nicht aufgeklärt. Nun ist aber zunächst die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen dran.
Danke, Frau Vorsitzende. Ich bin ja schon erstaunt. Wir haben hier gerade ein seltsam innovatives Verständnis von Naturschutzrecht seitens der Bahn von Frau Dr. Kaden gehört. Das sei ja nicht materiell. Ich meine, was Materielleres als ein Tötungsverbot können Sie wohl kaum finden in einem Gesetz. Also ich glaube, da müssen Sie noch mal prüfen, Ihr Verständnis des Naturschutzrechts. Wo wir schon bei der Bahn sind. Also es wurde ja ein, ich würde mal sagen, im Vorfeld mäßig gut aufgegleistes Bahnprojekt benannt, das dann sehr lange Zeit gedauert hat. Und da gibt es durchaus auch Kritik von Verbänden, die sagen, der Antrag für Planfeststellung und so, der war da unvollständig und da hätte eine vorzeitige Beteiligung geholfen. Deshalb, Frau von Haaren, ich möchte da noch mal fragen, Sie haben vorher die frühzeitige Beteiligung genannt. Und diese Frage, wie erreichen wir eigentlich Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung wirklich? Welche Maßnahmen würden denn an der Stelle tatsächlich zu kürzeren Verfahren führen, ohne dass es neue Rechtsunsicherheiten oder Klagerisiken erzeugt? Und führt eine frühzeitige Beteiligung von Verbänden, betroffenen Bürgerinnen, sonstigen Wissenden, das sind auch Bürger und Rinnen, zu längeren Verfahren oder eher zu kürzeren? Was können Sie dazu sagen? Und wenn Sie auch gerne noch was dazu sagen, ob es überhaupt eine Behörde geben kann, die all die vielen, vielen Ausgleichsmaßnahmen, die da notwendig wären, über Ersatzgeld umsetzen könnte, wo wir doch heute schon so starke Vollzugsdefizite haben.
Frau Professorin von Haaren, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich möchte noch mal auf das eine Argument zurückkommen, was ich in meinem Eingangsstatement gemacht habe, dass es beschleunigend wirkt, auch für die Umsetzung der Maßnahmen, dass der Vorhabenträger verantwortlich ist, auch eine Motivation hat, dieses schnell zu machen und den rechtlichen Hintergrund. Jede andere Stelle Wenn Sie nicht im Plan, also wenn die Maßnahmen nicht im Planfeststellungsverfahren konkret festgeschrieben sind, wird große Probleme mit dem Flächenerwerb haben. Und wenn Sie sich mal so umhören von Stiftungen, aber auch anderen Naturschutzinstitutionen, die verlangen, die versuchen, Flächen zu erwerben, das ist nicht so, dem wird nichts verkauft, das ist das eine, weil die Landbesitzer günstigere und profitablere natürlich Möglichkeiten sehen für die ihre Flächennutzung. Zum Zweiten geht aber auch gleichzeitig immer ein großer politischer Widerstand los, natürlich auch aus der Landwirtschaft. Naturschutz klaut Flächen auf und entzieht sie der Ernährung. Oder das ist sozusagen ein gängiges Argument. Schleswig-Holstein, ich könnte Ihnen Beispiele über Beispiele, David-Stiftung und so weiter. Dieses Instruments darf man sich nicht entledigen, wenn man tatsächlich materiell ausgleichen will. Denn jede andere Stelle, die jetzt aufkauft, wird Probleme haben, weil sie quasi als Einkäufer unter vielen auf dem Flächenmarkt auftritt. Dies nochmal als Grundsatz, warum es so wichtig ist, selbst wenn man jetzt mit einer Ersatzabgabe vor Ort ausgleichen will. Nun zu Ihrer Frage, und Sie sind sehr kompetent. Es arbeiten Absolventen von mir bei Ihnen. Also so ist das nicht, dass da andere Stellen das nicht könnten. Und eingefahren, Sie können Flurbereinigungsverfahren, Ihr Unternehmensflurbereinigung, da kennen Sie sich überall mit aus. Da könnte man beschleunigen, das gebe ich zu. Nun aber zu der Frage der Öffentlichkeitsbeteiligung. Ich halte es, und ich habe auch gerade noch mal untersucht und arbeite auch noch in dem Bereich in der Forschung, wie wichtig eine mitgestaltende Öffentlichkeitsbeteiligung ist. Die mitgestaltende Beteiligung bringt die Bürger wieder in den politischen Zusammenhang, in dem sie sich auskennen und wo sie tatsächlich auch mitreden würden. Dieses könnte zum Beispiel im Raumordnungsverfahren oder in der Raumverträglichkeitsprüfung informell passieren, aber die Einwendungen der Bürger oder deren Vorschläge, die sind extrem konstruktiv. Wir forschen seit 3 Jahren über mitgestaltende Bürgerbeteiligung in der Energiewende. Die sind konstruktiv, auch wenn sie da sind alle Interessenvertreter dabei und so weiter und so fort. Und das beschleunigt, weil hinterher die Probleme nicht mehr im Anhörungsverfahren, wo dann irgendwelche Sachen kommen, wo dann Sachen aufpoppen, die vorher nicht berücksichtigt waren. Dann muss der Plan geändert werden, dann geht es wieder neu in die Auslegung und so weiter und so fort. Das sind die Probleme, die in der Praxis zur Verlängerung der Verfahren führen, wenn es um Bürgerbeteiligung geht. Und es gibt sehr gute Expertenvorschläge zur Verschlankung und Beschleunigung der UVP-Verfahren überhaupt, zur Beschleunigung der Verfahren insgesamt. Das sind qualifizierte Vorschläge, die tatsächlich einen Beschleunigungseffekt ohne Kollateralschäden an Umwelt- und Naturschutz erbringen würden.
Vielen Dank. Die werden wir uns dann auch an anderer Stelle noch einmal vornehmen müssen. Zunächst ist die Fraktion Die Linke der letzte Fragesteller.
Ja, danke schön. Ich kann da auch ganz gut anschließen. Es wurden ja insgesamt ja jetzt schon viele Kritikpunkte genannt. Also nicht nur die rechtlichen, die Punkte beim Naturschutz. Ich würde ja sagen, auch der Bürokratieaufbau durch diese Verschiebung der Verantwortung. Ich würde auch gerne noch mal jetzt an dem letzten Punkt mit anschließen und auch noch mal Frau Dr. Niklas bitten, ein paar Punkte zu nennen. Und zwar einmal, wo sehen Sie weitere offene Stellen im Gesetz? Also wir hatten bis jetzt ja ein paar erst genannt, aber die man unbedingt geklärt haben müsste, bevor man ein derartiges Gesetz beschließt. Und wäre es vorteilhaft, die Realkompensation beizubehalten? Dann zweitens, sehen Sie Möglichkeiten, den Druck von den Behörden in den immer weiter gestrafften und beschleunigten Verfahren zu nehmen, ohne dass dadurch naturschutzfachliche Belange darunter leiden? Und der dritte Punkt und vielleicht auch die wichtigste Frage, also Stichwort Akzeptanz und Öffentlichkeitsbeteiligung. Also was können wir tun, um demokratische Teilhabe und Akzeptanz für die nötige Transformation zu einer gesunden Wirtschafts- und Lebensweise zu schaffen? Und ja auch vor dem Hintergrund, wenn wir das nicht schaffen, dann werden Verfahren sehr viel länger dauern, weil natürlich wird sich dann Widerstand formieren.
Ja, danke. Frau Dr. Niklas.
Ja, vielen Dank für die Fragen. Ich fange tatsächlich von vorne an. Weitere offene Stellen, Unklarheiten im Gesetzentwurf. Und da würde ich ganz gerne an das Thema anknüpfen, was ich auch schon in meinem Eingangsstatement nannte, nämlich der Wegfall der Umweltverträglichkeitsprüfung. Ich bin total bei Ihnen, Frau Dr. Schlacke, dass ich auch denke, das kann man europarechtskonform machen, Artikel 2 Absatz 4 der UVP-Richtlinie in nationales Recht umsetzen. Aber es ist ja hier ein weitreichender Anwendungsbereich geplant, und zwar ziemlich pauschal. Es sind die Energievorhaben in Anlage 1, Ziffer 1 und die Leitungsvorhaben in Nummer 19 genannt, und es sind die verkehrlichen Vorhaben genannt in Ziffer 14. Das ist, bislang hatten wir das ja nur bei den LNG-Vorhaben, das ist ganz gezielt zur Behebung der Gasmangellage, also dieses Instrument in Anspruch genommen worden, und jetzt wird es deutlich ausgeweitet in nationales Recht übernommen. Und ich sehe vor allen Dingen die Probleme, Unklarheiten im Vollzug im Anstehen. Und zwar sowohl hinsichtlich der Frage, wann sind denn die Voraussetzungen des Paragraphen 14e erfüllt? Also eilbedürftig von hervorgehobener Bedeutung ist ja schon ziemlich viel. Und was heißt, wie Sie hatten es in Ihrem Statement angedeutet, Frau von Haaren, wie werden denn die Ziele des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes ohne die Umweltverträglichkeitsprüfung verwirklicht? Denn das ist der Behörde aufgegeben. Sie muss auch prüfen, ob eine andere Form der Prüfung der Umweltauswirkungen in Frage kommt. Welche andere Form soll das sein? Ein Screening, wie man das jetzt in der Raumverträglichkeitsprüfung macht? Das ist vollkommen unklar. Und es führt dazu, dass die Vollzugsbehörden die Hauptlast tragen. Und da sehe ich große Schwierigkeiten. Denn oder es besteht die Gefahr, dass die Ausnahme zur Regel wird, was natürlich nicht EU-rechtskonform wäre. Zum zweiten Teil der Frage, die Realkompensation betreffend. Noch mal ganz kurz, es ist ja schon viel gesagt worden. Ja, es wäre auf jeden Fall von Vorteil, den Vorrang der Realkompensation beizubehalten. Sie ist, das ist mehrfach angeklungen, ein bewährtes System, das den Ausgleich negativer Auswirkungen auf Arten und Lebensräume sicherstellt und gleichzeitig, das ist noch nicht zur Sprache gekommen bei Ihnen beiden, den Vorhabenträger ja motiviert, nach Alternativen mit weniger Beeinträchtigungen zu suchen. Das würde komplett entfallen mit der Ersatzgeldlösung. Hinzu kommt ja, dass bereits heute schon die Naturschutzbehörden oft zu überlastet sind, um die Mittel wirksam einzusetzen. Also es bleibt festzuhalten, es ist eine große Errungenschaft des Naturschutzes, und ohne sie, ohne die Eingriffsregelung mit ihren entsprechenden Vorrang der Realkompensation wären Natur- und Landschaftsbild in einem deutlich schlechteren Zustand. Zur zweiten Frage, die ja die Frage betrifft, wie kann denn eigentlich beschleunigt werden, ohne die materiell-inhaltlichen Standards abzusenken? Und da ist auch einiges schon angeklungen. Ich habe es auch in meinem Statement angedeutet. Auch die Ansätze im Infrastrukturzukunftsgesetz übrigens zur flächendeckenden Digitalisierung, das ist auf jeden Fall ein guter Hebel, Verfahren zu beschleunigen. Die personelle und technische Ausstattung der Vollzugsbehörden ist immer noch ein großes Problem und immer noch zentral, sowie die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung, auch an Sie, Herr Ebner, die schafft Akzeptanz. Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung schafft Akzeptanz und verhindert im Zweifel auch Rechtsstreitigkeiten. Zur letzten Frage, die demokratische Teilhabe und Akzeptanz betreffend. Die nötige Transformation zu einer gesunden Wirtschafts- und Lebensweise kann meines Erachtens nur mit den Menschen gelingen, nicht gegen sie. Wenn Verfahren intransparent werden und keine reguläre Beteiligung mehr stattfindet, wenn Naturräume durch Eingriffe irreversibel geschädigt werden, dann, und das nicht mal in unmittelbarer Nähe ausgeglichen wird, dann sinkt die Akzeptanz. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank auch für diese letzte Beantwortung der Fragen. Ich stimme Herrn Mack sehr zu, dass wir eine attraktive, lebhafte, interessante Diskussion hatten. Ich hoffe, dass alle etwas daraus mitnehmen. Ich sehe, dass es mit diesem Gesetz noch viele Probleme und ungeklärte Fragen gibt, und hoffe, dass wir als Ausschuss uns an der Lösung dieser Punkte beteiligen können. Ich bedanke mich insbesondere bei den Sachverständigen für ihre Ausführungen und hoffe, dass für heute die meisten Fragen beantwortet werden konnten. Ich würde die 24. Sitzung damit schließen, kündige an, dass die 25. Sitzung des Ausschusses hier um 11.30 Uhr beginnt, und bitte im Interesse unserer Ausschusskollegin auch an Sie herzlichen Dank, den Saal zu räumen, weil hier die Obleuterunde gleich tagen möchte, und die Gespräche nach draußen zu verlagern. Herzlichen Dank.